Na gut. Kurz, Damen und Herren, darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Jetzt hätte ich vorweg eigentlich eine Mitteilung zu machen, die sich jetzt wieder revidiert hat oder die sich relativiert hat, oder die Infos, die dahinter stecken, haben sich relativiert. Da ich aber zuvor mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, möchte ich es jetzt kurz ansprechen. Es geht um ja, doch einige auch Sie betreffende Änderungen am Institut oder an der Uni. Grundsätzlich, da wurden irgendwelche EU-mäßigen Gespräche geführt, die die Budgetsituation der Uni betreffen und die in weiterer Folge damit auch die Lehre an der Uni betreffen. Und von dieser neuen Situation wäre dann auch ich und meine Lehrveranstaltungen betroffen und die meiner Kollegen und Kolleginnen natürlich auch. Diesbezüglich hat sich aber jetzt doch was Neues ergeben in den letzten paar Minuten, deswegen lasse ich darüber auch noch nichts Endgültiges sagen, es ist nichts fix. Aber in dem Zusammenhang möchte ich doch auf eine Initiative aufmerksam machen, die auf einem anderen Institut an mich herangetragen wurde. Sie haben doch auch einige Möglichkeiten mitzusprechen im Hinblick auf die Lehre, die Ihnen hier geboten wird. Konkret am Institut für Wirtschaftswissenschaften hat sich eine Gruppe von Studierenden zusammengefunden und vermutlich in einem längeren Auseinandersetzungsprozess oder in einem längeren Diskurs sich das Recht erstritten, zumindest teilweise oder zumindest einige der Lehrveranstaltungen, die sie absolvieren müssen, selbst organisieren zu dürfen. Ja? Da wir hier mit Selbstorganisation auf Schritt und Tritt zu tun haben, ist es natürlich jetzt auch für uns ein Thema, ein interessantes. Also grundsätzlich geht es darum, wenn die Uni Gelder kürzt, dann kann ein Teil der Lehre nicht stattfinden, der vorgesehen wäre. Und wenn Sie der Meinung sind, dass der Teil, der dann nicht stattfindet, doch vielleicht interessant wäre, was jetzt nicht meine Lehrveranstaltung betreffen muss, aber betreffen könnte, wenn Sie der Meinung sind, dass das für Sie doch interessant wäre, dann müssen Sie das nicht in jedem Fall einfach ohne irgendwas dazu zu tun hinnehmen. Sie können selbstverständlich auch den Weg beschreiten, den die Kolleginnen und Kollegen dort beschritten haben. Die haben ganz einfach in vielfältigen Eingaben und Gesprächen mit den zuständigen Leuten an der Uni das Recht erstritten, selbst Lehrveranstaltungen zu organisieren, was so aussieht, dass sie natürlich dann auch für die Einladung der entsprechenden Vortragenden zuständig sind, dass sie auch entsprechend, weiß nicht, die Hörsäle organisieren müssen, wo das stattfindet, dass sie dann auch für die entsprechenden Zuordnungen zu den Curricula unter Umständen zuständig sind oder mitverantwortlich zumindest sind und einiges mehr. Also das heißt, es ist eine gewisse Action dahinter, es ist ein gewisser Aufwand dahinter, der auf der anderen Seite natürlich durchaus einiges bringen könnte. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass erstens mal damit sehr viel Erfahrung verbunden ist. Also sowas zu organisieren mag auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen trivial scheinen. Na mein Gott, ne, da laden wir ein paar Lehrende ein und veranstalten eine Veranstaltung. Das ist schon, also Sie müssen ja mit all den Leuten auch Kontakt aufnehmen, mit ihnen reden, ihnen das schmackhaft zu machen, ihnen vielleicht so thematische Vorgaben zu liefern und vieles mehr. Ne? Das ist aber was damit verbunden. Darüber hinaus entsteht natürlich Kontakt zu den Lehrenden. Ich weiß nicht, einige von Ihnen werden schon darüber gestolpert sein, aber für viele von Ihnen ist es vielleicht noch eher irgendwie so eine vage Geschichte. Kontakt zu den Lehrenden, zum Unipersonal ganz allgemein, kann für Sie eine extrem wichtige, eine extrem wertvolle Ressource sein. Wenn mit der Kürzung der Gelder auch die Kapazitäten des Universitätspersonals reduziert werden, dann leiden darunter natürlich zum Beispiel auch die Zeiten, irgendwie Diplomarbeiten oder Bachelorarbeiten zu betreuen und vieles mehr. Und da kann unter Umständen ein bestehender Kontakt Gottes Zünglein an der Waage liefern, dass derjenige oder diejenige Betreuende, die sie da wählen für ihre Diplomarbeit oder ihre Bachelorarbeit oder was auch immer, Ja sagt statt Nein. Also ganz allgemein aus meiner Sicht diesbezüglich, es kommen natürlich sehr viele Anfragen, ob ich bereit wäre, entsprechende Arbeiten zu betreuen. Und grundsätzlich ist es so, dass man selbstverständlich nicht alle betreuen können, alle betreuen kann, die im Bereich des Möglichen wären, also die sagen wir mal thematisch interessant wären und die dann auch mit dem Studienfortschritt so weit wären. Und eine gewisse Auswahl muss man treffen, ob man es will oder nicht, weil man einfach begrenzte Zeitressourcen hat. Und da ist es dann oft so, dass diejenigen, die man schon kennt, die man bereits mehrmals irgendwie bemerkt hat im Zuge des Studiums, unter Umständen bevorzugt werden. Das dürfte klar sein. Also Gesichter, die ich noch nie wahrgenommen habe, naja, da bin ich dann doch eher, sagen wir mal, reluctant oder frage nach und lasse mir die entsprechenden Themen doch einigermaßen, genau das müssen sie sowieso nicht, also Themen vorstellen und das gleiche Konzept liefern müssen sie sowieso, aber da fragt man dann doch einigermaßen genau nach, während wenn jemand schon mehrere Male in verschiedenen Lehrveranstaltungen mitdiskutiert hat, aufgefallen ist, weiß nicht, sich immer wieder auch vielleicht am Gang der Diskussion gestellt hat, weil ihn das Thema so vor allem interessiert und vieles mehr nicht. Das sind natürlich diejenigen Aufmerksamkeiten oder sagen wir mal, da ist. Und Sie würden es nicht glauben, es ist ganz interessant, diese Auffälligkeiten müssen nicht nur positiver Natur sein. Also es ist ganz spannend, dass unser Gedächtnis eher kurz ist. Also ich merke mir zwar Gesichter, aber ich weiß nicht immer hundertprozentig, ob mir das Gesicht jetzt in einem sehr interessanten positiven Zusammenhang bekannt ist oder vielleicht doch eher in einem, wo man sagt, naja, das war jetzt nicht die, sagen wir mal, zentralste Frage, die sich gerade brennenderweise gestellt hätte, die gestellt wurde. Ne? Also das spielt keine Rolle. Ich meine, bitte, wenn es, ich weiß nicht, das kommt ja eh nie vor, aber wenn es wirklich eine ganz, ganz dumme, also es kann ein was sehr was Negatives schon in Erinnerung bleiben, das ist klar, ne? Aber im großen Schnitt ist es eher so, dass ich zwar weiß, ah, klar, habe ich schon mal gesprochen oder habe ich das Gesicht schon gesehen und ja, verbinde irgendwas damit, aber ich weiß nicht mehr. Also scheuen Sie sich nicht unter Umständen auch mit Fragen vorzubrechen, die dann jetzt nicht unbedingt in jeder Hinsicht, was weiß ich, na gut, jedenfalls ist diese Aufmerksamkeit von Seiten der Lehrenden für sie durchaus eine wichtige Ressource und sowas kann man sie dann im Zusammenhang mit solchen Unternehmungen durchaus holen. Vor allem auch da gilt, die Unternehmungen müssen nicht in jedem Fall glücken, nicht? Auch wenn sie gegen die Wand rennen und wenn sie auf taube Ohren stoßen und gleichsam von vornherein signalisiert wird, nein, aus. Wollen wir nicht, könnte es sein, dass Sie erstens mal dabei Erfahrungen sammeln und zweitens unter Umständen irgendjemand dann aufgefallen sind. Ja? Ha? Das haben wir zwar jetzt nicht erlauben können, was die vorgehabt haben, aber die sind uns aufgefallen, weil sie Initiative ergriffen haben. Ja? Und das ist schon eine sehr wichtige Sache.
Ja, so zwei Fragen. Wie kann man so den guten Kontakt aufnehmen?
Richtig, ja.
Die Arbeit
geworden? Schauen Sie. Genau. Schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Ich habe es jetzt nicht gegenwärtig, also ich weiß, das ist vielleicht ein Nachnamen, aber das sagt Ihnen jetzt auch nichts. Schreiben Sie mir eine E-Mail. Wer immer da diesbezüglich Fragen hat und Kontakt knüpfen will zu dieser Gruppe, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail.
Ja, noch eine zweite Frage. Was waren sozusagen diese wesentlichen Informationen in den letzten Minuten?
Ja, da müsst ihr ein bisschen ausholen. Ich meine, also, ich meine, Sie haben es schon mitbekommen, es gibt hier eine Reihe von externen Lehrenden, die nicht fix an der Uni angestellt sind und diese externen Lehrenden unterscheiden sich dann noch einmal in solche, die habilitiert sind und solche, die nicht habilitiert sind und ich gehöre zu den Habilitierten. Was so viel heißt, also für alle, denen das nichts sagt, ist alles keine große Sache, was so viel heißt, wie dass ich so etwas wie eine offizielle Lizenz zu lehren habe. Eine Licensed, eine weniger Legende, eine Licensed to Teach. Also wir haben sowas wie eine größere Arbeit absolviert und im Zuge dessen auch ein Begutachtungsverfahren absolviert, innerhalb dessen festgestellt wurde, dass wir häufigst in der Lage sind zu unterrichten. Während eine ganze Reihe von anderen Lehrenden unter Umständen auch sehr gut unterrichten, aber einfach diesen Prozess nicht durchlaufen haben. Also das sagt jetzt nichts über die Qualität aus, abgesehen davon muss man dazu sagen, dieses Gutachten über die Lehrfähigkeit der Habilitierten ist eigentlich der eher kleinere Teil dieses ganzen Habilitationsverfahrens. Der größere Teil ist ein wissenschaftlicher Prozess, der jetzt nicht wirklich was darüber aussagt, ob der jetzt oder die da habilitiert wurde, begnadeter Lehrer ist oder nicht, ob der pädagogisch oder didaktisch jetzt irgendwie häufig auf Zack ist. Ne? Also insofern hat das auch nicht so viel Bedeutung, es hat formal eine Bedeutung. Ne? Und formal wurde uns jetzt einfach in den letzten, nicht Minuten, aber also ich habe das eigentlich auch nur aus dritter Hand vorerst mitgeteilt, dass das Institut irgendetwas plant mit uns, was sich von dem unterscheiden soll, was miteinander. Es ist nichts fix. Wir haben, also konkret schaut so aus, dass wir vorige Woche eine Mail bekommen haben, und zwar alle Lehrenden des Instituts, dass die Mittel gekürzt werden, alle externen Lehrenden des Instituts, dass die Mittel gekürzt werden, dass in Hinkunft nicht genug Mittel zur Verfügung stehen, um all die Lehrveranstaltungen, die schon auch fürs nächste Semester oder fürs nächste Jahr geplant sind, finanzieren zu können. Und es könnte, also diesbezüglich hat es dann so ausgeschaut, wie wenn zumindest ein Teil der Lehrveranstaltungen, die ich im nächsten Semester geplant habe, unter Umständen dann nicht stattfinden würden. Nicht? Deswegen haben wir uns vorher verständigt, das würde eben auch das Seminar betreffen, dass eine Nachfolgeveranstaltung dieser Veranstaltung sein wird, wie Sie dann sehen werden. Also sollte sozusagen, ich habe diese Lehrveranstaltung hier für zwei Semester gleichsam in Reihe jetzt durchgeführt, und es sollte daran anschließend ein Seminar stattfinden, im Zuge dessen Sie dann auch Bachelorarbeiten und unter Umständen auch Diplomarbeiten verfassen können oder zumindest vortesten können oder thematisieren können, die thematisch dazu passen. Ja? Und im Zuge dessen war es ein bisschen fraglich, ob das stattfinden kann. Jetzt schaut so aus, wie wenn da noch irgendein Zusatz käme. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, wie der Zusatz aussieht oder was da sonst. Ich habe nur mitgeteilt bekommen, dass im Hinblick auf das, was uns vorige Woche signalisiert wurde, noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass unter Umständen da eben möglicherweise nur die Habilitierten betreffend irgendetwas vom Institut geplant wird. Aber ich habe noch keine, wie auch immer, geartete Information, was da geplant wird. So viel kann ich sagen, das ist mein Informationsstand, von mir weiß ich nicht. Aber wie gesagt, davon unabhängig, es könnte nicht uninteressant sein, wenn Sie sich versuchen, da diesbezüglich ein bisschen zu informieren und ein bisschen auch selbstständig zu machen und mal zumindest, ich meine, man muss da, das möchte ich auch dazu sagen, nicht, dass es dürfte klar sein, dass dazu vielleicht auch ein gesundes Geschick an Diplomatie oder Strategie ganz hilfreich sein könnte, nicht? Wenn Sie sagen, mit der Tür ins Haus fallen und sagen, wir wollen unbedingt die und die Lehrveranstaltung, und wenn das nicht, dann besetzen wir wieder das Audi F. Marx. Also man kann da schon so, was wäre denn wenn, und wir würden das auch organisieren und wir würden gern diesbezüglich Initiative ergreifen, weil das Thema und das und das. Nicht? Also diesbezüglich könnte man sehr diplomatisch, aber dann doch. Und ich kann Ihnen garantieren, dass die verantwortlichen Leute hier in höchstem Maß interessiert sind. Erstens mal an Initiative, die von Ihrer Seite kommt. Zweitens auch natürlich an solchen selbstorganisierenden Formen von Variationen des herkömmlichen Universitätslebens, um es mal gelinde auszudrücken. Ne? Also wir wissen alle, dass die Uni sowas wie ein behäbiger Apparat ist, der seinen Weg nimmt und dabei sehr viel niederwälzt, was da an interessanten, weiß nicht, Aspekten in seinem Umfeld auftaucht. Und diesbezüglich gibt es durchaus eine ganze Reihe von Leuten, die da verantwortlich sind, aber das eben auch als Negativum wahrnehmen und deswegen sehr interessiert daran sind, dass da ein bisschen Initiative ins Rollen kommt. Jetzt Kollegin zuerst und dann haben Sie. Sie wollten?
Ja, das ist unter Umständen ein vielleicht, aber das würde ja heißen, dass die Studierenden, die das organisieren, ja auch finanziell selbst aufkommen müssen oder müssen.
Das muss auch nicht in jedem Fall, also ich meine, ich würde mal annehmen, dass es eher so läuft, dass wenn Sie da auf offene Ohren stoßen, ich kann da überhaupt nichts dazu sagen, weil ich nicht verantwortlich bin für diesen Bereich, also Planung von Lehrveranstaltungen. Und ich muss auch dazu sagen, also gleich vorweg, das ist ein sehr langfristiger Prozess. Ne? Also Sie können keineswegs jetzt fürs Wintersemester zu planen beginnen. Das würde, wenn, dann überhaupt das übernächste Jahr erst betreffen. Ne? Also so lang vorher muss man da mindestens im Planen anfangen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde glauben, dass das Institut diesbezüglich natürlich auch oder die Uni auch erst einmal Erfahrung sammeln will, ne, und sagt, ja, also schauen wir mal, bringen die das überhaupt zusammen. Ne? Und wenn dann Erfolg vorhanden ist und wenn dann sich zeigt, hallo, schau, das ist was Interessantes und da ist wirklich Dynamik drin und da kommen ganz neue Strukturen zustande, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Uni auch sagt, hallo, aber das sollte man jetzt remunerieren. Nicht? Also da sollte man sehr wohl. Aber nichtsdestotrotz, nicht? Sie wissen, also heutzutage ist leider Generation Praktikum, nicht? Das ist leider Gottes unentgeltliche, engagierte Arbeit für irgendwas ganz groß geschrieben. Nicht? Und sowas könnten Sie sich sehr wohl in den Lebenslauf hineinschreiben. Nicht? Also Organisation schon während des Studiums, Organisation von Lehrveranstaltungen und ähnlichem mehr macht sich gut. Das ist nichts, was man unterschätzen sollte. Also wenn ich so einen Lebenslauf sehe, dann ist das durchaus ein Punkt, der mich interessiert. Und so denken natürlich mittlerweile viele Personalverantwortliche auch in der Wirtschaft. Also bevor Sie irgendein doofes, weiß nicht, Praktikum bei einer Firma machen, wo Sie überhaupt nichts mit dem, was Sie hier lernen zu tun haben, wo sie völlig andere Dinge machen, wo sie, könnte man vorstellen, dass es nicht uninteressant wäre, hier sowas anzubieten. Also gleichsam zu setzen. Naja.
Ja, ganz eigennützige Frage. Wissen Sie jetzt schon, ob es das mit Anti-Semester gibt?
Nein, ich weiß, es ist angemeldet und es ist, sagen wir mal so, ja, diese komische Habilitation, die ich erwähnt habe, bringt es auch mit sich, dass mich die Uni im Prinzip nicht abweisen darf. Ja? Also das heißt, wenn ich das anbiete und durchführe, dann müsste sie das eigentlich auch akzeptieren. Es kann nur sein, dass ich dann kein Geld dafür kriege. Ja? Und das ist ein bisschen das Problem. Und darüber hinaus, naja, sozusagen ein Seminar durchzuführen, das wäre ja nur die Sache, die, sagen wir mal, okay, das macht man gerne, weil man da sowieso mit seinem Thema und ähnliches, aber im Zuge dessen dann ebenso unentgeltlich Bachelorarbeiten und Diplomarbeiten zu betreuen, das wäre doch, das würde meine Zeit. Kapazität einfach durchsprengen.
Es ist nur so, also ich bin ja im siebten Semester, nächstes Semester, ja. Das wird dann auch gern fertig werden.
Natürlich, gerne.
Und das ist, geht nicht nur mir so, es geht vielmehr, kann man da vielleicht mit einer Unterschriftenliste irgendwas bewirken?
Naja. Also bitte, ich wollte da, das war jetzt ein bisschen
nicht
vielleicht.
Ich würde das Audimax besetzen, das ist schon klar, wenn wir geschlossen zum Studiengang weitergehen, könnte das vielleicht.
Nein, ich würde jetzt darum bitten, da nicht vorherlegt zu sein. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade vorher erfahren, dass irgendwas kommt und es sollte in dieser Woche kommen. Das heißt, ich werde in der nächsten Woche darüber informieren, was da geplant ist oder was passiert. Beziehungsweise, wenn wir bis Ende des Semesters jetzt wirklich keine Informationen haben, was stattfindet, dann werden wir das, dann kann man sowas überlegen. Ne? Aber jetzt würde ich mal bitten, warten Sie es ab.
Ja, das ist schon ein glaube, auch.
Ja, ja. Also ich sage jetzt mal, zu 99,9% findet das Seminar statt. Die Behauptung. Kein Grund zur Sorge. Okay. Also, ja, na gut. Das ist alles andere zurückgestellt. Wir werden uns auf jeden Fall im Herbstsemester sehen. Gut. Ja, und dann zurück zu unserem Thema oder zu unserer Lehrveranstaltung. Ich habe ja gesagt, die letzte Stunde werden wir wieder dafür verwenden, das Semester Revue passieren zu lassen und die ganzen Themen mal durchzubesprechen. Sagen wir, die prüfungsrelevanten Themen nochmal durchzubesprechen. Diese Problematik mit der Kürzung der Gelder wirkt sich schon auch, aber das ist sozusagen nichts Neues, oder naja, hat schon eine gewisse Bedeutung eben für die Prüfungssituation schlechthin. Ich habe das schon mal hier thematisiert. Der ursprüngliche Auslöser ist die Tatsache, dass wir hier mitschneiden und dass uns sehr viele Personen virtuell verfolgen, also nicht physisch anwesend sind, und ich weiß, hier eine gewisse Anzahl von Leuten face-to-face sehe, aber daraus nicht schließen kann, wie viele dann zur Prüfung wirklich kommen. Und in dem Semester sind die Prüfungszahlen geradezu explodiert, also das war ziemlich fatal. Und die Uni, das habe ich mal gesagt, zahlt eben auch nur ein bestimmtes Kontingent an Prüfungen und den Rest mache ich gratis. Ne? Und wenn es dann gewisse, also man macht sowieso natürlich eine gewisse Anzahl, rechnet man schon damit, dass man die gratis macht, aber wenn es dann sehr viel mehr werden als das, was man sowieso glaubt, dass man gratis macht, dann wird es auch problematisch. Ne? Also insofern werden wir die Prüfung, um es mir ein bisschen leichter zu machen, in einem eher untypischen, für Philosophieprüfungen sehr untypischen, in einer untypischen Form handhaben. Wir werden das dann nächste Woche auch nochmal thematisieren, aber es wird leider Gottes, es wird kein Multiple-Choice-Test, aber es ist leider Gottes nicht mehr allzu weit davon entfernt. Ne? Also es wird eher auf Begrifflichkeiten hinauslaufen, die sie dann mehr oder weniger zusammenhangslos präsentieren sollen. Naja, dafür werden wir aber die Themen ein bisschen streuen, also es wird mehr Fragen geben als sonst üblich. Und es könnte natürlich unter Umständen sein, dass Sie diese Art der Prüfung dann auch ein bisschen objektiver finden oder für objektiver halten als die Prüfungen, die ich bisher durchführen konnte. Also die grundsätzliche Prüfungssituation, das können Sie sich selbst zusammenreimen, ist eine problematische, wenn wir so viele Leute haben, die alle Prüfung machen wollen. Ganz einfach deswegen, weil man bei seinem Ausland beim besten Willen, also selbst wenn ich Sie eben in einem 10-Minuten-Gespräch verstricke, beim besten Willen nicht sagen kann, ob Sie gerade in den 10 Minuten dann die Leistung bringen, die Sie eigentlich zu bringen in der Lage wären. Also da gibt es sowieso eine grundsätzliche Problematik, und insofern werden wir versuchen, das halbwegs fair auf ein bestimmtes Niveau zu brechen, um damit zur Rande zu kommen. Bitte. Bitte? Ja, die ganze Vorlesungszeit, also 1,5 Stunden, aber es wird bei der Prüfung dann so ausschauen, dass sie eigentlich bei weitem nicht die Zeit benötigen werden. Also es, so wie es jetzt ausschaut, ich bin noch nicht ganz zu Ende entschlossen und dann halt doch irgendwie kleine Zusatzfrage gestellt, aber so wie es jetzt ausschaut, sollten Sie vielleicht in 15, 20 Minuten das niederschreiben können, was da von Ihnen erfragt wird. Gut. Werden wir aber das nächste Mal dann ausführlicher besprechen.
Also kein Essay diesmal.
Will mich noch nicht endgültig festlegen. Ja, lassen Sie mir noch ein bisschen Bandbreite. Ja, einfach deswegen, weil ich selbst höchst unglücklich bin mit dem, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Gut. Neuronale Netzwerke, künstliche neuronale Netzwerke, schon davon gesprochen. Wir beginnen ganz langsam, aber wir sind wirklich diesbezüglich am Anfang. Wir beginnen zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, in etwa funktionieren könnte, sagen wir mal so. Ne? Es gibt gewisse Erklärungsansätze und es gibt gewisse Erfolge dabei, diese Funktionsweise nachzumachen. Ich habe schon davon gesprochen, das Gehirn ist zumindest im Hinblick auf das, was wir kennen in unserer Welt, sehr wahrscheinlich die komplexeste Struktur, die uns vorliegt. Also wirklich ein höchst interessantes, höchst anpassungsfähiges Ding, und das ist sozusagen die besondere Leistung dabei, in actu, das heißt in der Bewegung, im Tun, beständig in der Lage ist, seine eigene Funktion auch wieder zu verändern. Also das Gehirn ist gleichsam nichts, was in irgendeiner Art und Weise als fest verdrahtete ein für alle Mal Schaltung vorgestellt werden könnte. Auch Computer, auch hochleistungsfähige moderne Computer sind natürlich, wenn sie einmal fertig programmiert sind, genau zu dem in der Lage, was sie zu dem, als was sie erdacht wurden. Nicht? erfolgreich sind, zum Rechnen im weitesten Sinn. Sie können weitere und interessante Programme draufspielen, aber von sich her wird der Computer gleichsam sein Verhalten nicht anpassen können. Das Gehirn kann es. Das Gehirn kann, und das ist das Interessante dabei, das Verhalten auch auf Einflüsse, an Einflüsse oder an Veränderungen anpassen, die es selbst verursacht hat. Wenn wir unsere Welt anschauen, es gibt keinen Quadratmillimeter mehr, auch nicht in den Tiefen des amazonischen Urwalds oder in Sibirien oder sonst wo, keinen Quadratmillimeter mehr, der unbeeinflusst von dem ist, was das menschliche Gehirn im Zuge seiner Geschichte bereits angerichtet hat. Also zumindest, ja, kann man jetzt darüber diskutieren, zumindest was, würde ich mal sagen, eine Oberfläche der Welt betrifft, die bis in, sagen wir mal, 50 Meter Tiefe reicht. Oder in, an manchen Teilen auch, wie Sie wissen, 1500 Meter im Golf von Mexiko und ähnliches. Ne? Also gleichsam, es gibt nichts mehr auf der Welt, was nicht von diesem Gehirn in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wurde, sehr oft auch in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber das Gehirn schafft es trotzdem weiterhin, sich an diese veränderten Bedingungen, die es selbst, also deren Veränderung es selbst in die Wege geleitet hat, anzupassen. Ne? Was ja sozusagen keine Selbstverständlichkeit ist. Eben. Und wir beginnen allmählich eben zu verstehen, wie es das tut, mit welchen, unter welchen Bedingungen es das tut und mit welchen Methoden es das tut. Wir haben das letzte Mal diese grundsätzliche Funktionsweise von neuronalen Netzen schon angesprochen. Das Geheimnis besteht in einer verteilten Repräsentation des Wissens in diesem Gehirn oder in diesem neuronalen Netzwerk. Um es vielleicht mit einem, naja, sehr plumpen, aber doch merkenswerten Beispiel zu veranschaulichen. Ich habe das schon des Öfteren auch angebracht, vielleicht auch in dem Semester. Ne? Es gibt in unserem Gehirn kein Großmutterneuron und auch keine Gruppe von Neuronen. Es gibt gleichsam keinen Part, der ein für alle Mal sozusagen für die Erinnerung an ihre Großmutter verantwortlich wäre. Es gibt kein Neuron, das sie festmachen können und auch keine 500 oder 5000 oder was auch immer Neurone, die sie als solche markieren könnten und die in jedem Menschen, menschlichen Gehirn für die Erinnerung an die Großmutter in der, genau in der gleichen Art und Weise verantwortlich wären. Die Erinnerung an ihre Großmutter ist eine verteilte Repräsentation, die aus einem Zusammenwirken der Knoten und der Verbindungen in diesem Gehirn entsteht. Das ist sozusagen das Um und Auf, und es kann sein, dass die Erinnerung an Ihre Großmutter in Ihrem Hirn völlig anders aussieht als die Erinnerung an meine Großmutter in meinem Gehirn. Was nicht, und das ist ganz wichtig, was werden wir dann gleich sehen, was überhaupt nichts über die Qualität der Erinnerung an unsere Großmutter aussagt. Wir können uns beide sehr gut und gleich gut, wie man das vergleichen will, aber doch hinreichend gut an unsere Großmutter erinnern, aber sie ist in unseren beiden Hirn rein physisch völlig anders repräsentiert. Also es sind andere Verbindungen aktiv, es sind andere Neuronen in diese Verbindungen eingebunden und die ganze Struktur der Erinnerung kann unter Umständen ganz anders aussehen. Das macht es natürlich jetzt für Neurologen und auch entsprechende Gehirnchirurgie entsprechend schwierig. Also da etwas rauszunehmen oder was anderes reinzugeben oder ähnliche Überlegungen anzustellen, spielt es diesbezüglich nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir werden uns jetzt zwei Arten von solchen neuronalen Netzen ansehen. Bei dem einen, beim ersten, dem vielleicht etwas simpleren Netzwerk, handelt es sich um ein sogenanntes trainiertes Netzwerk, auf Englisch sogenanntes Supervised Netzwerk. Ein Supervised oder ein trainiertes Netzwerk ist eines, bei dem Sie im Großen und Ganzen wissen, was dabei rauskommen soll, bei den Berechnungsprozessen, die das Netzwerk durchführt. Und als Trainer, unter Anführungszeichen, ich komme gleich auf diese Begriffe zurück, als Trainer sowas wie einen Kontrollprozess durchführen über das Anpassen dieses Netzwerkes oder das Lernen, wenn Sie so wollen, dieses Netzwerkes. Also vergleichbar dem, was wir hier durchführen, ich weiß in etwa, was sozusagen an Lehrwissen aus dieser Lehrveranstaltung rauskommen soll, bei dem, was ich Ihnen hier vermittle. Und ich werde im Zuge der Prüfung eine zugegeben sehr minimale kleine Kontrolle im Hinblick auf dieses Wissen durchführen. Und im Idealfall, aber das ist sozusagen bei unserem Lernprozess hier in keiner Weise gegeben, aber Sie können sich vorstellen, dass das in der Natur oder im Gesamt Ihres Studiums stattfindet. Im Idealfall würde ich so etwas wie ein Feedback zurückgeben, nicht? Die Note, die Sie bekommen, die Ihnen darüber Auskunft gibt, ob Sie das, was Sie erlernt haben, in dem Sinne erlernt haben, wie sich der Trainer, in dem Fall ich, der Supervisor, das vorstellt. Ja? Dieses Supervised Netzwerk, um es kurz zu sagen, operiert mit einer Vielzahl solcher Feedback-Prozesse. Das heißt, es wird in einer Vielzahl von einzelnen kleinen Prozessen beständig ein Austausch durchgeführt zwischen dem, was das Netzwerk schon kann, und der Sicht des Trainers, die dem Netzwerk mitteilt, hallo, mit dem und dem und dem bin ich in der und der Weise noch nicht zufrieden. Und du veränderst jetzt gefälligst dein Verhalten ein Stück weit. Das Netzwerk verändert sich ein Stück weit und der Trainer wird wieder gefragt und gibt wieder ein Feedback zurück. Ja? Dann verändert das Netzwerk wieder sein Verhalten und der Trainer wird wieder gefragt und gibt wieder ein Feedback zurück. Und in einem solchen über viele, viele Einzelschritte ablaufenden Prozess nähert sich das Netzwerk dem, was es wissen soll. Ein ganz wichtiger Punkt, den man gar nicht hinreichend genug betonen kann dabei, ist der Umstand, dass solche Netzwerke nie hundertprozentig optimal lernen. Also sozusagen, es gibt diesbezüglich gar keinen Begriff des optimalen Lernens. Es gibt eine Annäherung, die irgendwann als hinreichend wahrgenommen wird. Das ist ungefähr so wie bei diesem Lernprozess, den wir hier durchführen. Sie werden sich meinem Wissen natürlich nicht hundertprozentig annähern. Das heißt nicht, dass Sie nie so gescheit werden können wie ich, sondern dass Ihr Wissen grundsätzlich anders aussieht als das meinige. Sie werden es nie hundertprozentig, also wir werden sozusagen nie eine hundertprozentige Übereinstimmung unseres Wissens stattfinden lassen. Ganz einfach deswegen, weil sie auch viele andere Erfahrungen machen, die ich eben nicht mache, abgesehen von dieser Lehrveranstaltung hier. Ja. Aber es soll so etwas wie eine stimmige Annäherung stattfinden, die irgendwann als hinreichend empfunden wird, in dem Fall von mir, als hinreichend empfunden wird und sie die Prüfung diesbezüglich positiv abschließt. Ja. Was hinreichend ist und was noch nicht genügt, ist eine interessante Frage, also tiefgreifende philosophische Frage, aber bei den Dingen, die neuronale Netze im Allgemeinen lernen sollen, gibt es eher, sagen wir mal, simple Vorstellungen dessen, was als hinreichend empfunden wird oder als hinreichende Anpassung empfunden wird. Grundsätzlich, um gleich einen Terminus einzuführen, das Netzwerk verfügt über so etwas wie einen Error, so wird das genannt technisch, der nichts anderes als eine Zahl ist, die sich aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Netzwerkverbindungen und den Aktivierungszuständen der Neuronen ergibt. Und dieser Error wird sozusagen, wenn der Lernprozess einen Schritt durchlaufen hat, mit dem erwarteten Output, also dem, was der Trainer will, dass das Netzwerk gelernt hat, verglichen. Das müssen wir anders formulieren. Es gibt sozusagen einen faktischen Output, den das Netzwerk liefert. Und dieser faktische Output, der nach einem Lernschritt vorliegt, wird mit dem erwarteten Output verglichen. Und die Differenz stellt den Error dar. So ist es richtiger formuliert. Das kann man sich besser vorstellen. Und dieser Error wird zurückgeschickt, in das Netzwerk hinein zurückgeschickt, um anhand seiner dann die Komponenten des Netzwerkes schrittweise zu verändern. Weil dieser Error zurückgeschickt wird, werden solche Netzwerke Backpropagation Networks genannt. Propagation ist so etwas wie ein, naja, ein Prozess, der in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Ich werde Ihnen das am besten gleich mal visualisieren. Wir haben hier ein schematisches Netzwerk. Oh, hier ist das lila. Ich hoffe, die Lampe gibt Ihren Geist nicht auf. Gut, na ja, sieht man die Sache leider nicht sonderlich gut. Ich hoffe, Sie sehen etwa das, was hier in diesem schwarzen Feld drinnen ist. Ich werde es vielleicht auch aufzeichnen, damit man es ein bisschen besser sieht. Das ist ein schematisch dargestelltes kleines neuronales Netz, also ein sehr, wirklich sehr simples, das im Prinzip nur aus vier Neuronen, also vier, sagen wir mal, zentralen Neuronen besteht. Die zwei zusätzlichen werde ich gleich erklären. Und das die Aufgabe gestellt bekommt, die logische Oder-Operation zu lernen. Die logische Oder-Operation ist Ihnen hoffentlich ein Begriff. Das heißt, Sie können binäre Zahlen miteinander verknüpfen oder auch Zustände miteinander verknüpfen. Und in der logischen Oder-Operation ist festgelegt, welche Werte herauskommen, wenn eben, ich weiß nicht, ich zeichne es Ihnen am besten auf, ne? Also Sie kennen die Geschichte. Das wären die Verknüpfungen, also Sie haben zum Beispiel zwei Gegebenheiten, die beide 1 gewertet sind oder beide als ja oder wahr gewertet sind. Wenn diese beide Zustände zutreffen, beide gegeben sind, also beides mal eine 1 dasteht und es handelt sich um eine inklusive Oder-Funktion, die hier berechnet werden soll, dann ergibt das als Ergebnis was? 1. Also Sie kennen die Geschichte nicht. Wir haben bei der inklusiven Oder-Operation genau diese Regelmäßigkeit. Ja? Und unser Netzwerk soll jetzt im Prinzip diese Regelmäßigkeit hier erlernen. Die unterscheidet sich von einer anderen Regelmäßigkeit, zum Beispiel von der UND-Operation, durch mindestens 2 Stellen. Ja? Dürfte klar sein. Also das heißt, die soll jetzt die Oder-Operation erlernen. Was nicht so selbstverständlich ist. Ja? Also es soll mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer dann, wenn 1,1, 1,0 und 0,1 vorliegt, eine 1 ausgestoßen werden und wenn 0,0 vorliegt, eine 0 ausgestoßen werden. Ja? Dazu bedarf dieses Netzwerk so etwas wie einer Inputstelle, wo gleichsam die Werte, nochmal, das sind die erwarteten Output-Werte, das ist sozusagen unser Trainingsziel, unser Lernziel. Das soll erlernt werden. Wir brauchen so etwas wie eine Inputstelle, an die diese Werte angelegt werden. Und diese Inputstelle stellen die beiden oberen Kügelchen hier dar, die als Input-Neuronen bezeichnet werden. Das sind die beiden Neuronen, die die Information, die Eingabeinformationen geliefert bekommen. Hier gibt es in der Mitte ein sogenanntes verdecktes oder Hidden Neuron, also ein verdecktes Neuron, das die eigentliche Arbeit dieses Netzwerkes durchführt. Entschuldigung. Und es gibt hier eine Output-Stelle, das unterste Neuron, das gleichsam das Ergebnis vorlegt. Das ist das Output-Neuron. Also diese Terminologie Input-Neuronen, verdeckte Neuronen, hier ist es nur eines, es kann sehr viele gehen, und Output-Neuronen. Und diese Neuronen sind miteinander verbunden. Sie sehen das vielleicht ein bisschen undeutlich an diesen blauen und grünen Strichen, die hier vorhanden sind. Ja? Sehen Sie es hoffentlich. Also wenn Sie, ich kann es auch aufzeichnen, das ist im Prinzip schematisch, schaut es auch so aus, dass Sie hier so eine Verbindungsstruktur haben. Ja? Okay, das eigentlich Entscheidende an dieser Geschichte sind diese Verbindungen. Diese Verbindungen sind gewichtet. Die haben ein sogenanntes Gewicht, eine Stärke. Dieses Gewicht, diese Stärke wird zur Verrechnung der jeweiligen Inputs verwendet. Und genau diese Stärke, dieses Gewicht wird im Prinzip im Trainingsprozess iterativ sukzessive verändert. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt bei dieser Sache. Wie geht das Netzwerk vor? Es beginnt dabei, also wir beginnen dabei damit, dass wir oben an diese beiden Input-Neuronen die jeweiligen, die beiden Werte anlegen. dann werden diese Werte über die vorliegenden Gewichte, die bereits hier zufällig vom Zufallsgenerator des Computers für diese Verbindungen vergeben wurden, multipliziert und hierher weitergeleitet an dieses Hidden Neuron. Das heißt, Sie haben entweder 1, 1 und zwei zufällig gegebene Gewichte, die zwischen 0 und 1 vergeben werden, wenn der Computer startet. Ja? Die Inputs werden mit diesen Gewichten multipliziert, zusammengezählt und an diesen Wert hier weitergegeben, also an dieses verdeckte Neuron weitergegeben. Das verdeckte Neuron funktioniert jetzt genau wie eine Gehirnzelle. Sie wissen das vielleicht, dass die stellenabhängig funktionieren. Das heißt, die funktionieren im Prinzip wie, also ich habe immer dieses Bild eines Wassertanks vor Augen, der mit einer Leitung gefüllt wird und mit einer anderen Leitung, die höher liegt, abgeführt wird. Ne? Und sozusagen, was da abrinnt, rinnt erst ab, wenn ein gewisses Niveau in diesem Wassertank erreicht ist. Ne? Klospülung und so ähnliches kann man sich da vorstellen. Das heißt, das funktioniert nicht laufend, sondern es kommt Input rein und wenn ein bestimmter Input überschritten wird, dann feuert das Neuron. Also auch unser, insbesondere unser menschliches Gehirn. Das heißt, Sie können sozusagen die Neuronen in unserem Gehirn können erregt werden, ohne dass dieser Schwellenwert erreicht wird und dann tut sich gar nichts. Ja? Aber wenn der Schwellenwert überschritten wird, dann tut sich was und das Neuron feuert. Also das geht sozusagen diskontinuierlich vor sich und nicht kontinuierlich. Hier findet nicht laufend ein ständiger Prozess statt, sondern gleichsam dann, wenn der Schwellenwert überschritten wird. Bei diesem neuronalen Netzwerk schaut es so aus, dass im Prinzip dann, das ist ein ganz simples Netz eben, genau dann, wenn 0,5, also die Hälfte zwischen 0 und 1, überschritten wird, an das Output-Neuron ein 1er geliefert wird und wenn es unterschritten wird, ein 0er geliefert wird. Ja? Und das entspricht dann dem Output. Das wird zunächst einmal mit den zufällig vergebenen Gewichten durchgeführt, wird aber dann, also das Ergebnis, was dabei dann rauskommt, wird dann mit dem erwarteten Trainingsoutput, mit dem hier, verglichen. Und wenn das nicht stimmt, wird über eine zufällig hier, also nicht zufällig, Entschuldige, eine voreingestellte Lernrate, die Sie hier einstellen können, eine Gewichtsveränderung vorgenommen. Die Verbindungen werden verändert. Ein kleines Stück weit, hier um 0,25. Und zwar in einem nach hinten Backpropagating Process. Man unterscheidet sozusagen die Verarbeitungsrichtung in diese, sozusagen vom Input zum Output, als Forward Propagation von der Back Propagation, bei der dann rückwirkend im Vergleich des Outputs mit dem Trainingsziel die Gewichte verändert werden. Solche neuronalen Netzwerke heißen ein Back Propagation, weil ständig ein abwechselnder Prozess zwischen Forward und Backward Propagation stattfindet. Propagation, mir fällt kein gutes deutsches Wort dafür, eine Weitergabe oder ist nicht einfach ein Prozess, der in einer bestimmten Art und Weise verläuft. Propagation könnte man vielleicht auch.
Nur zu den Begriffen Propagation Networks sind ja immer Supervised Networks, ja, oder gibt es das auch in nicht
Supervised? Nein. Also mir ist ja. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, in der Netzwerktechnologie hat sich in den letzten Jahren so viel getan, dass ich mittlerweile auch den Überblick verloren habe. Ich will es jetzt nicht hundertprozentig ausschließen. Wir können hier sowieso nur sozusagen an der Oberfläche dieser ganzen Technologie kratzen und es geht auch nicht wirklich um die Technologie, es geht eher darum, was das sozusagen für philosophische Relevanz hat. Also ich will es jetzt nicht hundertprozentig ausschließen, dass es jetzt mittlerweile auch unsupervised backpropagation gibt, aber so viel mir bekannt ist, nein. Also Sie müssen sozusagen bei der Backpropagation immer einen Vergleichswert haben. Und der Vergleichswert ist eben in der Regel der dem erwarteten Output entspricht. Ja?
dieser Error, also dieser Prozess des Mittelstandes daran, dass Output nicht den vorliegenden Vergleich.
Wir werden gleich sehen. Ne? Der kommt im Prinzip, also Sie können das beliebig lange laufen lassen, allerdings wird, und das ist das Entscheidende dabei, der Error kleiner. Sie werden das dann, naja, wir haben da leider eine kleine Spielfläche zur Verfügung. Halt. Sie werden es dann hier, oder ich lasse es einfach mal laufen, dann sehen Sie, wie sich die Sache gestaltet. Wir gehen jetzt so vor, dass wir, Sie sehen das nicht, weil das extrem schnell geht am Computer. Ne? Aber im Prinzip gehen wir so vor, dass wir jetzt nacheinander diese verschiedenen Inputs an diese Input-Neuronen legen und über Backpropagation, also jedes Mal dann diese Outputs hier als Ziel vergleichen mit dem, was das Netzwerk tatsächlich tut und eben die Gewichte anpassen. Dass sich die Gewichte verändern, werden Sie sehen. Ich weise gleich darauf hin. Die Sache geht natürlich sehr schnell und der Error zum eigentlichen erwarteten Output wird kleiner. Und diesen Verlauf des Errors werden wir gleich sehen. Wenn ich das jetzt mal trainiere und laufen lasse, Sie sehen, also die Linie ist hier schon mal abgesunken und wird hier gleich einen weiteren Bogen machen. Und irgendwann hier unten ist sie so nahe auf 0, also Sie sehen es hier auch repräsentiert als Zahlen. Irgendwann ist sie so nahe auf 0, dass die Sache vernachlässigbar gering ist. Und wenn ich jetzt, also jetzt hat das Netzwerk gelernt, ich habe hier, man sieht es leider auf dieser, wir haben ein bisschen zu wenig Platz am Overhead, aber ich habe hier oben einfach zur Visualisierung dieses Prozesses den Trainingsinput und den erwarteten Output, also 0, 0 ergibt eine 0 in dem Sinne hier, ne, angeschrieben. Und hier unten, da muss ich jetzt allerdings immer wieder hin und her scrollen, haben Sie dann den finalen Output, den das Netzwerk jetzt, wo es fertig gelernt hat, errechnet hat. Ne? Und wenn wir jetzt einzeln diese Schritte durchgehen, also jetzt haben wir 0, 0 angelegt und wenn wir einen Trainingstep durchführen, hätten wir 0, 1, der erwartete Output ist 1 und wenn wir hier unten schauen, sollte der finale Output ebenfalls 1 sein. Ne? Und wir können jetzt alle einzelnen Komponenten dieser Geschichte durchprobieren, falls Sie mir es nicht glauben. Machen wir noch ein 1, 0, jetzt sollte wieder 1 sein und wir haben hier unten eben 1. Also das, ich meine, ist natürlich jetzt höchst simpel, weil es ein ganz einfacher Prozess ist, aber das Netzwerk hat jetzt eben in diesem Bereich einfach den erwarteten Output wiederzugeben gelernt. Bitte.
Der Input, ist das eine Variation je nachdem, nach der Oberverknüpfung oder ist dort immer 0? Also da steht Input ist null.
Achso, Entschuldige, das hier, dieses Ding hier, also das hier dient zu Ihrer, also wie ich das programmiert habe, wollte einfach bei anderen, nicht nur bei der Oder, also bei der Oder-Verknüpfung, sehen, ob das Netzwerk erfolgreich gelernt hat und habe einen gleichsam, habe das Ding dazu gemacht, dass man selbst einen Input eingeben kann. Also ich kann hier zum Beispiel per Hand, wenn ich das zweimal 0 eingeben und kann auf Check drücken und schauen, ob das Netzwerk das richtig gelernt hat. Also wenn man hier den finalen Output betrachtet, 0, 0, ergibt man. Das ist nur ein Überprüfungskastel gleichsam um den. Das hat nichts mit dem Trainingsinput zu tun. Bitte.
Das ist eine Frage zu Forward- und Backpropagation. Ja. Backpropagation ist, wenn das Hidden-Neuron mit den Gewichtungen kommuniziert, oder? Mehr oder weniger.
Prinzipiell kommunizieren alle Netzwerke mit ihren Gewichtungen. Also sozusagen die Veränderung der Gewichte, das ist die eigentliche Anpassung, die das Netzwerk durchführt. Die Knoten sind auch interessant. In komplexeren Netzwerken verändert sich auch der Aktivierungszustand. Also man kann da sehr viele Parameter verändern und damit gewisse Erfolge erzielen. Aber eigentlich, sozusagen im Hinblick auf das, was den eigentlichen Anpassungsprozess des Netzwerkes ausmacht, ist die Gewichtung der Verbindungen das Entscheidende.
Ja? Wenn Sie jetzt. Wie ist diese Vorstellung mit dem Forward- und Backpropagation?
Was ist das? Okay. Okay, machen wir es hier. Forward Propagation, also die eine Hälfte dieses Prozesses, verläuft in diese Richtung und besteht darin, dass hier Inputs angelegt werden, also zum Beispiel 1, 1 werden hier angelegt, werden mit den Gewichten multipliziert, werden hier zusammengezählt über eine Aktivierungsschwelle, also einen Schwellenwert gebrochen, entweder unter 0,5 auf 0 oder über 0,5 auf 1 und hier ausgegeben. Das ist die Forward Propagation. Diese Ausgabe hier, was immer da rauskommt, also weiß nicht, wenn 0 rauskommt zum Beispiel, wird mit dem hier verglichen und festgestellt, aha, der Wert ist eigentlich falsch, also in dem Fall ein Error von 1. Wir müssen die Gewichtungen verändern. Und dieses Verändern der Gewichte von hinten nach vorne nennt man die Backpropagation. Wenn Sie, ich meine, es gibt eine relativ aufwendige mathematische Formel, nach der diese Gewichte verändert werden. Das erspare ich Ihnen, wenn Sie es nachlesen wollen. Ich habe dieses Beispiel hier auf meiner Webpage ausgestellt. Viele von Ihnen haben es wahrscheinlich schon gefunden. Dort ist, sagen wir mal, dieser Algorithmus wirklich auch beschrieben. Aber ich glaube nicht, dass das Sinn macht, hier zu beschreiben. Vor allem wird es erst interessanter, wenn man komplexere Lernprozesse betrachtet. Also beim Oder-Operator ist das eine relativ fade Geschichte. Wichtig ist die Unterscheidung von Hin-Prozess und Zurück-Prozess. Und weil es eben diesen Rückprozess gibt, deswegen wird es Backpropagation genannt. Und wenn Sie sich jetzt diese Sache nochmal anschauen, ich mache jetzt zu deutlich, ehrlich gesagt, dieses Netzwerk, so wie es hier dargestellt ist, stellt bitte auch ohne diese beiden zusätzlichen Neuronen, ich komme gleich darauf zu sprechen, stellt so etwas wie die Minimalanforderung oder das Minimalnetzwerk dar, um eine Oder-Operation zu lernen. Um eine Und-Operation und eine Oder-Operation zu lernen. Das ist das kleinste Mögliche, was in der Lage ist, eine solche Operation zu lernen. Sie können aber selbstverständlich auch komplexere Netzwerke bilden, um eine solche Oder-Operation um sich daran anpassen zu lassen. Ja. Und aus diesem Grund könnten wir jetzt zum Beispiel hier bei den verdeckten Neuronen einfach zwei. Einfach zwei solche Kühlchen anbringen. Jetzt haben wir zwei verdeckte Neuronen. Im Prinzip tut das Netzwerk genau das Gleiche, es braucht nur in dem Fall ein bisschen länger, aber das merken Sie nicht, also in dem Fall ist das kein Problem. Aber man sieht sozusagen die Anpassung der Gewichte deutlicher, deswegen möchte ich es jetzt durchführen. Leider ist es ein bisschen undeutlich, aber wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass diese verschiedenen Verbindungslinien hier mit der Zeit dicker werden. Und zwar entsprechend der Werte, auf die sie gestellt werden. Die blauen Linien bezeichnen positive Werte, die anfänglich zufällig vergeben sind, also einfach vom Zufallsgenerator eingestellt, also zwischen 0 und minus 1, Entschuldige, zwischen 0 und 1, die blauen, und die grünen bezeichnen negative Werte zwischen 0 und minus 1. Wenn ich das jetzt laufen lasse, werden Sie sehen, dass die unterschiedliche Dicke annehmen mit der Zeit. Ja, Sie sehen unten, grün, blau wird deutlicher. Man kann das beliebig lang laufen lassen und sie werden unter Umständen auch sehr dick. Ne? Okay. Und jetzt bitte ich Sie mal zu memorieren. Wir haben hier, es ist recht leicht zu merken, hier blaues, hier blaues, hier blaues und hier auf der Seite nur grüne. Es ist jetzt natürlich zufällig, dass wir auf der Seite negative und auf der Seite positive haben. Ich führe jetzt genau den gleichen Lernprozess nochmal durch und wenn nicht der Zufall oder der Vorführprozess uns ein Haxel stiehlt, dann werden wir eine unterschiedliche Konstellation bekommen. Wir lassen es mal durchlaufen und sehen, dass zumindest die Farbstruktur eine andere ist, nicht? Auch hier die Dicke eine sehr unterschiedliche, also eigentlich eine völlig andere Konstellation von Verbindungen, von Verbindungsgewichten, aber, und das ist das Entscheidende an der Sache, das Netzwerk tut genau das Gleiche. Es hat genau das Gleiche gelernt. Das ist der Grund dafür, warum ich gesagt habe, es gibt kein Großmutterneuron. Das Netzwerk kann unter Umständen völlig anders geartet sein. Es kann sich physisch, rein physisch, zu 100% von einem anderen Netzwerk unterscheiden. Aber es tut genau das Gleiche, nämlich in dem Fall die Oder-Operation wiedergeben. Das ist sozusagen das Um und Auf von Netzwerken. Sie gleichen sich nicht, auch wenn sie genau das Gleiche leisten. Und das gilt insbesondere dann für sehr komplexe Netzwerke. Nicht? Also wir haben hier, also sozusagen ein Schema eines Netzwerks, das wir im Vergleich zu dem, was wir im Hirn mit uns herumtragen, nicht einmal ein Netzwerk nennen dürften, weil es so simpel im Vergleich dazu ist. Ne? Dann stellen sich die Milliarden von Verbindungen vor, die da drinnen vorhanden sind, die auch ihrerseits unterschiedliche Gewichtigkeiten haben, ganz in dem Sinne. Und die sich grundsätzlich voneinander unterscheiden können, aber trotzdem ganz genau das Gleiche leisten können. Das ist jetzt sozusagen im Hinblick auf das, was in der Philosophie Ontologie genannt wird, durchaus meiner Meinung nach ein interessantes Phänomen. Ich möchte auch dazu sagen, dass es zwar hochinteressante Strömungen in der neueren Philosophie, auch in der analytischen Philosophie gibt, die sich dieser ganzen Prozesse annehmen. Eine davon ist der sogenannte Konnektionismus, eine insbesondere aus dem amerikanischen Raum kommende philosophische Strömung, die sich die letzten Jahre sehr intensiv um die philosophischen Grundlagen dieser Art von Denken bemüht. Ja, es gibt eine ganze Reihe von mittlerweile auch recht bekannten Namen. Also Patricia und Paul Churchland, falls das jemand von Ihnen, von euch interessiert. Wir können das auch im nächsten Semester dann ein bisschen vertiefen. Das ist eine eigene interessante Forschungsströmung. Auch dieser Paul Chalmers ist ein sehr interessanter Mann, der ursprünglich aus Australien stammt. Eine ganze Reihe von weiteren Forschern sind diesbezüglich unterwegs. Aber letztendlich muss man sagen, ist da philosophisch noch einiges zu holen. Das sind Dinge, die natürlich einfach deswegen, weil sie sehr jung sind, also weil sie im Prinzip erst die letzten Jahrzehnte erforscht werden, philosophisch noch nicht restlos, sagen wir mal, ergründet wurden. Auch im Hinblick auf die ganzen Bedeutungen für das, was in der klassischen Philosophie als, weiß nicht, zum Beispiel Materie betrachtet wird. Okay, jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen zuerst aufgezeigt hat. Ja?
Ich wollte gleich fragen, das heißt, es ist sozusagen hauptsächlich gegen die aristotelische, also gegen die aristotelische Denken, dass die Form die Eigenschaften sind, oder?
Das nochmal das letzte Projekt.
Also die Form die Eigenschaften.
Ja, es ist aber die Frage, was Sie hier Form nennen, nicht? Und was sozusagen.
Weil die Struktur ist praktisch da. Also die sind also die Eigenschaften, oder im weitesten Sinne die Eigenschaften, ja, man kann sich mit dem philosophischen Wort für die Karten schreiben, denke ich. Aber die Funktion ist ja trotzdem dieselbe, als würde ich das wieder anpassen.
Ja. Ich meine, entschuldige, eine Sekunde. Also jetzt in dem Forschungsbereich, in dem ich hauptsächlich tätig bin, gibt es ein schönes Wort dafür, das jetzt nicht sonderlich philosophisch begründet ist, aber das meiner Meinung nach die Sache doch auf den Punkt bringt. Es geht um funktionale Äquivalenz. Das heißt, ich weiß nicht, so wie ein Computer-Keyboard und ein Füllfeder oder ein Kugelschreiber funktional äquivalent sind, sie tun das Gleiche, man kann damit schreiben, so sind gewisse Gehirnstrukturen funktional äquivalent. Oder ich weiß nicht, so wie die chinesische Sprache und die deutsche Sprache funktional äquivalent sind, sie leisten das Gleiche, nicht? Man kann sprechen damit, man kann es zur Kommunikation verwenden. So gibt es eben auch unterschiedliche Gehirnstrukturen, die als solche funktional äquivalent sind. Und dieses Beispiel der Sprachen, auch das sehr komplexe Zusammenhänge, nicht? Also das ist nicht Chinesisch, Deutsch, Englisch, was auch immer Sie sich vorstellen können, so wie dieses Beispiel zeigt, dass sie eigentlich aus, zumindest so wie wir das heute sehen, aus zufälligen Anfangskonstellationen entstehende, sich aggregierende, sehr komplexe Systeme darstellen. Genau so nimmt man an, dass eben auch das Gehirn im Zuge seines, auch im Zuge seiner Ontogenese, also das heißt im Zuge des menschlichen Lernens oder des Erwachsenenwerdenprozesses, eben diese spezifischen Formen, aber eben sehr unterschiedliche Formen annimmt. Das heißt, wir können mehr oder weniger die wichtigen sozialen Verhaltensweisen alle, aber wir haben andere Voraussetzungen dafür. Und im Detail, und das ist das merkt man dann natürlich auch, im Detail unterscheiden sie sich auch, wenn auch sehr wenig. Das heißt, es gibt eben Leute, die, ich weiß nicht, rhetorisch talentierter sind, es gibt Leute, die musikalisch talentierter sind, es gibt Leute, die grafisch oder visuell talentierter sind und vieles mehr. Das führt sich dann unter Umständen auf solche einerseits Anfangsunterschiede zurück, andererseits eben auch auf unterschiedliche Verlaufsformen, im Zuge deren, andere Komponenten des Netzwerks gestärkt und andere eben dann eher gemindert wurden.
Ja. Wo ist denn das Netzwerk jetzt eigentlich der Supervisor? Weil ich habe mir jetzt eigentlich als Company vertraut, den Supervisor mal ein Stück da außen steht, vorzustellen und zu sagen, du machst es anders, du machst es anders, aber irgendwie bin ich drauf gekommen, dass das so eigentlich nicht spielen kann. Und wo ist der Supervisor?
Der Supervisor ist derjenige, der hier diesen Output betrachtet und feststellt, ob er da oben mit dem Trainingsoutput übereinstimmt. Der Supervisor ist hier hineinprogrammiert. Ne? Beziehungsweise können sagen, der Supervisor war ich, der diese Oder-Operation schon als solche vorgegeben hat.
Ja, so wie man das wohl spielen darf, aber das hat sich irgendwie als unterbewusst noch problematisch dargestellt. Diese, wie macht das mit dem Supervisor? Ich meine, der liefert den Output und...
Das ist eine mathematische Sache. Sie bekommen hier eine Zahl, die Sie einfach dann vergleichen. Ne? Also Sie sagen dem Computer, schau dir das an, zieh's vom Trainingsoutput ab. Ne? Und wenn eine Differenz vorhanden ist, dann verwendest du die Differenz, um zusammen mit der Lernrate diese Gewichtungen zu verändern.
Also mehr oder weniger das Neuron, wenn man jetzt will, dass den Output erlangt, kennt den voll aus.
Das Neuron selbst nicht, derjenige, der das programmiert hat, in dem Fall.
Ja, irgendwer
schon. Okay. Ich sage dir noch was dazu, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist, die Frage ist voll berechtigt.
Also derjenige, der die Gewichtungen verändert, das ist der Supervisor. Also der Supervisor sagt dir jetzt nur das Feedback zu dem Netzwerk, du bist jetzt näher dran und zwar besser als vorher oder schlechter als vorher und die Richtung ist jetzt gut und die Richtung ist jetzt eigentlich falsch und du musst das Ganze was machen. Oder sitzt der Supervisor da und ändert jetzt die Gewichtungen, weil er denkt, so ist es.
Nochmal. Ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich vielleicht eben auch in der Debatte gar nicht erwähnt. Ein neuronales Netzwerk, das Sie tatsächlich verwenden, das zum Beispiel im Auto über die richtige Einspritzmenge, Vergaser oder ähnliches, oder im Mobiltelefon über bestimmte Inputs bestimmt und das optimiert, das sehen Sie nicht in dieser Art und Weise. Das schaut nicht so aus. Das ist ein schematisiertes Netzwerk. Nicht? Im Prinzip geht es um ein Computerprogramm. Das ist sozusagen wirklich nur der Darstellbarkeit gedient, dass ich das hier so angeordnet habe. In Wirklichkeit kommen Sie, weil es ist wirklich ein neuronales Netzwerk programmiert, nie auf die Idee, das in dieser Art und Weise anzuordnen und sich die Mühe zu machen, da wirklich Verbindungen zu zeichnen, die dann dicker werden oder schwächer werden und unterschiedliche Werte annehmen. Im Prinzip wird es mit Matrixrechnungen, mit sehr komplexen Matrixrechnungen getan, wo Sie nie irgendwelche Linien sehen, dass das mit dem in Verbindung steht. Das ist einfach ein mathematischer Prozess. Ne? Und der Supervisor ist im Rahmen dieses Prozesses nichts anderes als eine Operation, die einen Vergleich durchführt zwischen dem, was tatsächlich faktisch da ausgerechnet wird im Zuge dieser Matrixrechnung und dem, was als erwarteter Output von vornherein feststeht. Ne? Die logische Operation haben wir ja schon gekannt.
Aber das eigentliche Backpropagation ist ja dann, dass ja? diese Differenz von erwartetem und faktischem Output dann
die Gewichte verändern. Ja, richtig. Das ist auch da drin. Ne? Also Sie können...
Also das ist,
wie man
das Programm steht, ist dann drin, wenn es näher dran ist, dann wird es mehr in diese Richtung verstärkt und wenn es weiter weg ist, dann wird es anders
gemacht. Ja. Okay. Es ist ein aufwendiger mathematischer Prozess, der allerdings vom Computer leicht... Ich meine, mit der Hand haben Sie keine Chance, auch so ein einfaches Netzwerk zu errechnen. Ne? Da sitzen Sie ein halbes Jahr, um einen so einen Prozess durchzuführen. Das ist sozusagen das Um und Auf der modernen Computertechnologie, dass die Dinge, die mit der Hand völlig unvorstellbar sind, sie werden auch, also so toll unsere großen Mathematiker gewesen sind, Gauss und Euler und wie sie alle geheißen haben, nicht? Die hätten nie eine Chance gehabt, auch nur in die Nähe eines solchen neuronalen Netzwerkes zu kommen, weil sie das mit der Hand einfach unmöglich berechnen können. Der Computer braucht dafür ein paar Sekunden. Nicht? Das ist sozusagen das Um und Auf. Das sind unzählige Operationen, stecken dahinter. Deswegen wird es erst mit der Computertechnologie möglich, in die Nähe dessen vorzudringen, was sehr wahrscheinlich der Funktionsweise unseres Gehirns ähnelt. Ne? Wobei wir das annehmen, ich kann keineswegs garantieren, dass das wirklich so ist. Ne? Das Gehirn hat noch dazu das große Problem, dass es in actu kaum beobachtet werden kann, weil in dem Moment, wo Sie zu genau reinschauen, ist es kaputt und funktioniert immer. Ne? Also das ist gleichsam eine Grundlage. Sekunde, der Kollege war zuerst.
Das Aufwand ist auch unterschiedlich davon, ob man jetzt mit vielen Mustern schon vorgegangen ist, oder mit Trial and Error. Weil das ist ja dann Trial and Error gewesen, oder?
Das ist Trial and Error.
Das ist ein bisschen aufwendiger.
Richtig. Das dient nur der der Verdeutlichung, wie es grundsätzlich funktioniert. Das ist kein Netzwerk, mit dem Sie irgendwie, ich meine, ihr habt damit gespielt und habt noch also diese Binärcodes für Dezimalzahlen zu erlernen, da ermöglicht in diesem Ding und dann noch den ISCI-Code. Also das sind Spielereien, ne? Aber das würden Sie nie, sowas würden Sie nie verwenden, um wirklich Berechnung durchzuführen. Ne? Der Kollege hat ganz recht, in der Regel werden solche Lernprozesse dann schichtenweise durchgeführt, indem sozusagen mehrere solche Netzwerke hintereinander sich gegenseitig, also hintereinander gestellt werden und sich gegenseitig mit Inputs versorgen, um den Trainingsprozess oder den Lernprozess zu optimieren. Ja, das sind wesentlich komplexere Angelegenheiten. Das ist wirklich sozusagen im Vergleich zu dem, was heute aktuell bereits in Robotergehirnen stattfindet und in manchen auch Mobile Devices und ähnlichen mehr, ein Kinderspiel. Ja, es geht wirklich nur darum zu zeigen, wie die Sache grundsätzlich funktioniert. Jetzt war da noch was und dann, ja?
Ich wollte ja fragen, weil irgendwie kommt da ja wieder so ein bisschen dieser Gottesbegriff oder so durch. Wenn Sie da, dann eigentlich müssen Sie ja dann sprechen von einem absoluten Trainer oder so, also einer Instanz oder von einer absoluten Differenz der Gehirne einfach, die sich wechselseitig trainieren. Wie denken Sie das, wenn Sie das umlegen auf die wirkliche Welt?
Ja.
Also, das ist eine Frage eigentlich.
Ja, bitte.
Das ist praktisch die Antwort, oder? Weil ich denke, was Sie sagen wollen, oder ich weiß nicht, was Sie sagen wollen, ich denke halt, dass sozusagen jedes Netzwerk, das sich anpassen soll oder kann, braucht eben einen Supervisor in einer Metaebene, der so nicht in den Zentren, nicht der Lehrstelle, wo eben alles organisiert, der aber immer ein allgemeines Feedback reingibt, wie hast du erreicht, Ziel oder so, oder hast du nicht erreicht.
Ja. Ja, das wird uns gleich das zweite Netzwerk, das ich Ihnen zeigen möchte, so wird dazu noch kommen, demonstrieren, dass das nicht immer der Fall ist. Ne? Also es gibt sozusagen Netzwerke, die keinen Supervisor brauchen, die Strukturen von sich aus finden. Ne? Das ist sozusagen das Um und Auf, dass sie...
Ja, aber haben Sie Feedback-Prozesse?
Die haben sowas wie Feedback-Prozesse, nur schaffen sie sich die selbst. Das ist jetzt nicht...
Also was ist Schmerz oder so vielleicht?
Schmerz ist schon diesbezüglich ein eher markanter Feedback-Prozess. Das sind, jetzt sind zu viele Handmeldungen, um heute noch mit diesen anderen Netzwerken zu Rande zu kommen. Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich wollte was fragen. In Bezug auf die Hirnen, ja, also sagen wir bei Hirnen, gibt es ja sicher Strukturen, die erlernt werden, sogar Netzwerke, und Strukturen, die schon fix sind, also fixe Handlungsabläufe. Ich habe mir da immer vorstellen, wie der Unterschied ist bei den Neuronen.
Na, Sie kennen diese berühmte Diskussion, sind wir ein unbeschriebenes Blatt Papier bei Geburt oder angeboren oder angelernt oder was ist sozusagen vorhanden und was ist noch nicht vorhanden? Genau, eben. Nicht? Also man nimmt heute an, dass das, was noch formbar ist, eher gering ist. Und nichtsdestotrotz weiß man, dass in diesem Sinne Neugeborene eigentlich mit Zufallsverbindungen geboren werden, die erst in den ersten Lebensmonaten dann die Formen ausbilden, die für das spätere Leben auch maßgeblich sind.
Also sind die dann mal fix oder wenn die mediale Stärke gekommen haben?
Nein, das ist eben das Um und Auf. Sie können auch dieses Netzwerk im Prinzip, also hier gibt es keine anderen Inputs, ne? Das ist sozusagen das Problem des Netzwerks. Im Prinzip sind die bis in alle Ewigkeit flexibel.
Ja, da muss sich Input oder das Output verändern.
Da muss sich der Input oder Output verändern.
Ne? Das Input kommt vom Supervisor rein.
In dem Fall kommt es von.
Das Output auch.
Ja, in dem Fall wird das hier angelegt. Bitte, lassen Sie mich ganz kurz noch, um auf den Punkt zu kommen, die Sache ist ja die, es wäre ja relativ witzlos, wenn wir Netzwerke nur das lernen lassen, was wir ohnehin schon kennen. Ja? Also insbesondere bei komplexeren Datensätzen geht es dann eher darum, dass, wenn Sie die aus einer Abfolge von Börsenwerten zum Beispiel eine Regelmäßigkeit ableiten lassen wollen. Also Sie haben sehr viele, viele Börsewerte und Sie wollen wissen, ob sich daraus irgendwelche Rückschlüsse auf, ich weiß nicht, bestimmtes wirtschaftliches Verhalten der beteiligten Personen schließen lässt. Das heißt, Sie geben im Prinzip den Datensatz, den Sie haben, ein und lassen das Netzwerk eine Regelmäßigkeit feststellen, ob da jetzt, und um da gleichsam einen Lernprozess stattfinden zu lassen, den Sie selbst noch, oder Information zu generieren, die Sie selbst noch nicht kennen, betrachten Sie diesen Datensatz als Trainingsdatensatz und nehmen aber an, dass das Netzwerk unter Umständen darüber hinausgehend aus diesem Trainingsdatensatz eine Regelmäßigkeit ablesen kann, mit der es dann ganz andere Daten, die im Trainingsdatensatz nicht drinnen waren, auch gleichsam einordnen kann. Ja? Das heißt, das, was wir hier eingegeben haben, bei diesem Beispiel funktioniert es natürlich nicht, aber Sie könnten sich es unter Umständen so vorstellen, dass, nochmal, es funktioniert bei diesem Beispiel nicht. Aber ich habe es hier vorgesehen, indem ich dieses Netzwerk auch die Buchstaben bzw. den dazugehörigen Computercode erlernen habe lassen, also die Buchstaben unseres Alphabetes. Und da lässt sich, das sehen Sie hier unten, Sie können im Internet damit spielen, ich werde es jetzt nicht mehr vorführen, da lässt sich hier unten ein Prozentsatz einstellen, zum Beispiel, also 18% wären viel zu wenig, aber eben, ich weiß nicht, 70% einstellen, die als Trainingsinput betrachtet werden. Und die restlichen 30% der Buchstaben, die Sie ebenfalls erlernen lassen, gelten als eigentlicher Testcase, also als derjenige Bestandteil des Datensatzes, der ohne, dass das Netzwerk dafür trainiert wurde, erlernt werden soll. Ja? Und in einigen Fällen gelingt es tatsächlich, weil eben die Buchstaben in dem Fall als Regelmäßigkeit aufgefasst werden, was natürlich problematisch ist, aber in dem Fall halt so gesehen wurden, das Netzwerk diesbezüglich tatsächlich auch auf Fälle zu trainieren, die sie nicht als Lehrer vorgesehen haben. Ja? Also das wäre umgelegt auf unseren Lernprozess hier der Umstand, dass wenn sie hinreichend als Philosophinnen und Philosophen getrainiert wurden, irgendwann mal dann in der Lage sind, ganz andere Zusammenhänge, die sie überhaupt nie im Zuge ihres Studiums auch nur annähernd thematisiert haben, hinreichend genau im Sinne eines Philosophen oder einer Philosophin zu thematisieren. Ja? Also das heißt, sie sollen dann irgendwann im echten Leben nicht nur die Texte problembewusst rezipieren können, die sie ohnehin im Studium durchgemacht haben. Sie können selbstverständlich im Studium nicht alles durchmachen, was in der Philosophie vorhanden ist, sondern sie sollen darüber hinaus dann eben kritisch auch an ganz andere Texte herangehen können. Das wäre die Aufgabe. Ja? Das heißt, es gibt einen Trainingsdatensatz, mit dem sie trainiert werden. Es gibt darüber hinaus gehend Daten, die gleichsam den Realfall darstellen, in dem sich das von ihnen Gelernte dann bewähren soll. Und das gilt für diese neuronalen Netze ganz genauso. Das funktioniert auch bei diesen Backpropagation Networks. Diesbezüglich noch Fragen, weil ich möchte Ihnen noch ganz kurz das eigentlich interessantere Netzwerk vorstellen, das eben nicht supervised, also nicht trainiert abläuft. Es handelt sich dabei um sogenannte Self-Organizing Maps, SOM abgekürzt, zumindest im Professor Kleiner. Hier sehen Sie kein schematisches Netzwerk. Das Netzwerk ist gleichsam verborgen hinter dem, was ich Ihnen zeige. Aber Sie sehen hier eine sogenannte RGB-Map. Sie wissen, dass die Farben Red, Green und Blue, oder manche von Ihnen wissen es, am Computer in einer bestimmten Codierung verarbeitet werden. Es gibt Zahlenwerte, in der Regel drei Zahlenwerte, nämlich Rot, Grün und Blau. RGB, Red, Green und Blue, die den entsprechenden Zahlenwert, und zwar im Prinzip von sehr, sehr vielen Farben, wiedergeben. Und diese Zahlenwerte werden hier als Inputs verwendet, als Vektoren. Jeder dieser Vektoren hat, also so wie, stellen Sie sich vor, XY-Koordinaten, ne? So haben diese Farbpünktchen hier eben drei Koordinaten, einen Rotwert, einen Grünwert und einen Blauwert. Die werden als Inputs betrachtet. Und die Sache läuft jetzt so ab, auch über Veränderung von Gewichten, dass gleichsam die Neuronen, die Sie hier nicht sehen, die irgendwo im Inneren des Computers versteckt sind, im Hinblick auf ihr Matching, auf ihre Übereinstimmung mit diesen Zahlenwerten betrachtet werden. Und das sogenannte Best Matching Unit, also das Neuron, das jetzt zufällig aus der Ausgangssituation den einen der Zahlenwerte am nächsten kommt, wird als jeweils operative, als jeweilige operative Einheit betrachtet, hier und jetzt, in diesem einen Berechnungsschritt, als ein Unit bezeichnet, das dem Farmwert, der gerade betrachtet wird, einem dieser Kästchen am nächsten kommt. Und dieses Best Matching Unit hat dann auch immer einen Radius von umgebenden Neuronen, das sind die, die unmittelbar verlinkt sind mit ihm, also die sozusagen im Gehirn nahe dran liegen. Und diese Neuronen werden ebenfalls, oder sozusagen die Verbindung zu diesen Neuronen, wird im Hinblick auf das, was gerade als bester Zahlenwert betrachtet wird, verändert. Und das mit einer gewissen abnehmenden Distanz zum jeweiligen Best Matching Unit. Also das heißt, wenn wir das aufzeichnen, Sie haben ein aktuell betrachtetes Neuron von sehr vielen Neuronen, das mit einem dieser Zahlenwerte verglichen wird und dem offensichtlich sehr nahe kommt. Deswegen wird es eben als Best Matching Unit ausgewählt. Und dem wird jetzt mitgeteilt, verändere die Gewichte zu deinen unmittelbaren Nachbarn so weit, dass deren Aktivierungszustand sich ein Stück weit, nämlich um die Lernrate, an den jeweiligen Farbenwert annähert, die drei Vektoren, also die drei Koordinaten dieses Farbenwertes annähert. Und diese Neuronen, die hier liegen, haben ebenfalls wieder Nachbarn. Und denen wird mit einer, sozusagen mit Berücksichtigung, dass sie jetzt ein bisschen weiter entfernt liegen, ebenfalls dieser Befehl gegeben. Das heißt, sukzessive nach außen gehend wird ein schwächer werdendes Signal weitergegeben, um eben die entsprechenden Neuronen zu verändern. Und in dieser, also ich führe es Ihnen dann noch an anderen Beispielen vor, um es deutlicher zu machen, aber in diesem Sinn findet diese Neuronenkonstellation oder dieses Netzwerk Strukturen, die Sie mit freiem Auge gar nicht sehen können. Ich führe Ihnen das mal vor und Sie können es, wie gesagt, auch im Internet mal dann durchprobieren. Das ordnet jetzt interessanterweise diese zunächst zufällige Verteilung von Farben in dieser Art und Weise an. Ganz einfach deswegen, weil es festgestellt hat, dass mit einer leicht vorherrschenden Wahrscheinlichkeit in diesem Teil des Settings hier gelb, sagen wir mal, die dominante Farbe gewesen ist. Und hier violett und da oben grün und vieles mehr. Und da geht es um ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeiten, die Sie natürlich in dieser ursprünglichen Zufallsverteilung hier niemals wahrnehmen können. Das Netz findet gleichsam diese zufälligen Unterschiede, diese Wahrscheinlichkeiten von, weiß nicht, Konzentrationen, hier gelb und hier gelb, aber das ist, wie gesagt, mit dem freien Auge überhaupt nicht zu sagen. Und ordnet die Sache in dieser Art und Weise an. Also wir sind falsch gelegen, jetzt findet es, dass da unten die Violetten hingehören und da unten geht. Also es findet selbstständig auf diese Art und Weise Strukturen. Ein anderes Beispiel diesbezüglich, das vielleicht ein bisschen lustiger ausschaut, wäre dieses Unfolding Net. Hier werden unsichtbar für Sie die einzelnen Pixel eines Rasters auf diesem schwarzen Feld als die entscheidenden Inputs für dieses Netzwerk betrachtet. Und Sie werden gleich sehen, das Netzwerk nähert sich sukzessive, diesmal tut es sogar gar nicht so schlecht, weil sehr oft macht es auch Fehler dabei. Aber es ist auch das nur ein Versuchsnetzwerk, also es erreicht sozusagen kein Optimum, aber es nähert sich sukzessive eben einer Verteilung an, die diesen Rastern, also diesem Raster auf der schwarzen Fläche entspricht. Die einzelnen Knoten dieses Netzes hier sind die Neuronen, die hier sukzessive eines für das andere jeweils als Best Matching Unit betrachtet werden. Best Matching Unit, BMU wird das genannt. Die gleichsam als jeweiliges, und zwar in jedem Rechenschritt, als jeweiliges Zentrum des eigentlichen Rechenprozesses betrachtet werden und alle umgebenden Netzwerken in einem bestimmten Abstand mit unterschiedlicher Stärke, je nach Abstand, mit sich reißen, in die entsprechende Richtung reißen. Wenn ich das jetzt mal Step by Step durchführe, Entschuldige, dieses hier, dann sehen Sie, das war ein Step, in dem alle Knoten einmal sozusagen bewegt wurden. Und wir lassen es nochmal, wieder ein Step, in dem alle Knoten einmal durchgeführt werden. Und wenn ich sehr viele solche Steps hintereinander reihe, dann wird das Netzwerk mit der Zeit angepasst. Hier in diesem Fall lässt sich übrigens vorhersagen, dass das Netz sich nicht optimal anpassen wird, dass es einen Knoten gebildet hat, was von der Ausgangskonstellation dieser Sache abhängt. Ich habe das absichtlich drin lassen, um zu zeigen, auch das ist nur ein Demonstrationsobjekt, um zu zeigen, dass solche Netzwerke eben nicht immer optimale Lösungen finden. Ja? Sie können sich auch vorstellen, dass Sie, halt im Hinblick auf Wahrnehmungsprozesse unser Gehirn nicht immer die optimalen Lösungen findet. Ne? Manche Leute sind musikalisch so, dass sie so unterwegs, dass sie eben das absolute Gehör, nicht, also Töne absolut erkennen können. Manche hören nicht einmal einen Unterschied, wenn sie es zu einer Terz anhört und ähnliches mehr. Ne? Also da gibt es große Unterschiede und das Gehirn ist eben unter Umständen da unterschiedlich leistungsfähig aufgrund seiner Konstellation und auch aufgrund der Inputs oder der Informationen, mit denen es im Zuge seines Entwicklungsprozesses konfrontiert wird. Also Sie haben hier eine typische Verknotung drinnen, die, auch wenn ich das ganz lange laufen lasse, nicht zu lösen ist. Bitte.
Best Matching Unit.
In dem Fall mit einer Engang-Konstellation. Also, es wird vom Computer irgendein Kästchen, sagen wir das hier, ausgewählt, zunächst einmal, im ersten Schritt, im allerersten Schritt. Ein Neuron, also die sehen Sie nicht, die sind versteckt, aber sozusagen, es gibt gleich viele Neuronen, wie es hier Kästchen gibt. Unter all diesen Neuronen gibt es, also alle diese Neuronen haben Zufallswerte, die ihnen vom Zufallsgenerator ursprünglich zugewiesen werden. Unter all denen wird jetzt ein Neuron gesucht, das dem vom Zahlenwert her am nächsten kommt. Das mag aber irgendwo anders stecken. Das mag hier positioniert sein. Und dieses Neuron sagt jetzt seiner Umgebung in Abhängigkeit des Abstandes, also des Radius von diesem Ding, verändere deine Zahlenwerte im Hinblick auf diese Vorgaben hier. Das ist aber nur ein Input. Ne? Dann wird irgendein anderes Kästchen genommen und ein anderes Neuron diesbezüglich ausgewählt, das wieder das Best Matching Unit ist im nächsten Schritt, das das Gleiche durchführt und dabei unter Umständen das, was hier bereits verändert wurde, beim ersten Step, wieder rückgängig macht oder in eine andere Richtung verändert und vieles mehr. Und das wird sozusagen sehr, sehr, sehr oft in diesen einzelnen Schritten durchgeführt. Und dann wird genauso wie beim Backpropagation-Netzwerk auch immer ein Error festgestellt im Hinblick auf das, was an Fitting oder an Matching sozusagen vorliegt.
Eine Erwartung da, aber was erwartet wird, ist zu viel.
Was erwartet wird in dem Fall, ist zu viel. Okay, vielleicht ein anderes Beispiel, das die Sache deutlicher macht oder noch deutlicher macht. Ich habe von diesem Traveling Salesman Problem gesprochen, das ein hochkomplexes kombinatorisches Problem ist, dass man das Wort einfällt. Ein kombinatorisches Problem. Ne? Sie haben eine Anzahl von Städten und ein sogenannter Traveling Salesman, also ein Handelsreisender, soll durch alle diese Städte fahren, darf aber jede Stadt nur einmal passieren. Also er soll nur einmal, jede dieser die weißen Pünktchen sind Städte, und er soll jede dieser Städte nur einmal besuchen und soll dabei, nicht, um seine Reise zu minimieren, also die Reisezeit zu minimieren, den kürzesten Weg finden. Ja, ich habe davon gesprochen, dass ich glaube, wenn Sie fünf solche Städte haben, dann haben Sie 12 mögliche Reiserouten. Wenn Sie allerdings, jetzt haben wir eingestellt, 30, also Jedenfalls bei 15 Städten sind es 43 Milliarden Reiserouten. Ne? Und bei 30 Städten ist es eine schier astronomische Zahl. Wenn Sie den Computer wirklich durchprobieren lassen, obwohl er extrem schnell rechnet, wenn Sie den durchprobieren lassen, jede einzelne Route und dann gleichsam die kürzeste heranziehen, dann dauert es wahrscheinlich länger, als die Menschheit noch existiert. Auch wenn Sie sehr leistungsfähige Computer haben. Solche neuronalen Netze können allerdings solche Probleme zumindest annäherungsweise hinreichend gut lösen. Und sie tun das genau in dem Sinne, wie wir das vorher angedacht haben. Sie wählen eine Zufallskonstellation aus und verändern gleichsam die jeweiligen Wegabschnitte, die dem Best Matching Unit am nächsten liegen. Also wenn wir hier drei Städte haben, ja, oder vier, und das Netzwerk würde in diesem Teil, sagen wir, einen solchen Weg vorschlagen, ja, und dann wäre es sozusagen das Best Matching Unit, dann werden die nächstliegenden Knoten in einem bestimmten Radius dementsprechend verglichen, ob in diesem Wegabschnitt tatsächlich ein Minimum an Kürze erreicht ist. Und wenn nicht, dann entsprechend angepasst. Ein Stück weit, um die Lernrate angepasst. Noch nicht endgültig angepasst, aber ein Stück weit angepasst. Dann werden zum Beispiel die Wegstrecken hier verändert. Ich meine, man kann sich vorstellen, jetzt natürlich ein Blödsinn, aber es könnte sein, dass sowas vorgeschlagen wird. Ja? Im nächsten Schritt wird dann wieder verglichen und wenn das ein Blödsinn war, wird es wieder rückgängig gemacht. Ja? Aber es werden sozusagen immer nur Wegabschnitte im Radius um das jeweilige Best Matching Unit angepasst und niemals das gesamte oder beziehungsweise im abnehmenden Ausmaß entsprechend zum jeweiligen Abstand von diesem Best Matching. Ich kann es nicht mehr sagen, Best Matching Unit, mir ist schon so heiß. Das ist, aber ich führe es Ihnen vor, wir sind ohnehin schon am Ende. Wir lassen das mal durchführen. Ja. Sie sehen, dass hier etwas vorgeschlagen wird. Auch hier ist die Lösung nicht wirklich optimal, weil es hier noch Unwägbarkeiten gibt. Aber Sie sehen, es lässt sich was erahnen. Wir haben hier eine Distanz von 62, was immer das sein soll, sagen wir Kilometer oder sonst was. Ne? Und wir können jetzt dieselbe Karte nochmal durchlaufen lassen. Und das Netzwerk wird uns einen anderen Vorschlag, diesmal denselben. Ist natürlich ein bisschen vom Zufall abhängig. Diesmal scheint es ein bisschen anders. Nicht? Also da hat es jetzt ein bisschen einen schlechteren Weg gefunden, 63 Kilometer oder was auch immer. Was. Und Sie können es verschieden oft durchführen und bekommen unterschiedliche Vorschläge, die allerdings im Vergleich zu dem, was sonst noch möglich wäre, relativ gute Vorschläge sind. Ne? Also Sie können sich auch vorstellen, dass der von hier darauf geschickt wird und dann darunter und dorthin, ne? Und dass er wesentlich längere Wegstrecken durchlaufen würde, als das hier der Fall ist. Ne? Also dieses Netzwerk ist in gewissen Rahmen in der Lage, sehr, sehr komplexe Probleme relativ schnell zu berechnen. Ne? Das macht sie so effizient. Auch das ist natürlich nur ein pädagogisches Tool, kein Netzwerk, das Sie in Wirklichkeit in irgendeiner Art und Weise anwenden können. Gut, wir werden das nächste Mal vielleicht noch abschließend dazu ein bisschen Stellung nehmen. Ich bedanke mich für heute.